Podcast, der Podcast des Instituts für Informatik der TU Bergakademie in Freiberg. Heute zu Gast ist Herr Professor Sebastian Zug, Professor des Lehrstuhls für Softwaretechnologie und Robotik am Institut für Informatik an der TU Bergakademie Freiberg. Er wird uns heute ein paar Einblicke in seine aktuellen Forschungsthemen geben. Hallo Sebastian, schön, dass du da bist.
Hallo.
Du bist jetzt seit 2018 Professor für Softwaretechnologie und Robotik hier am Institut für Informatik an der TU Bergakademie in Freiberg. Kannst du uns kurz etwas über deinen akademischen Werdegang und deine wichtigsten Forschungsstationen erzählen?
Ja, da muss ich ein bisschen weiter ausholen. Mein Weg zur Informatik hier nach Freiberg war bei weitem nicht linear. Ursprünglich habe ich mal Verwaltungsrecht studiert und habe dann anhand einer Software, die ich für die Schulplanung geschrieben habe, gemerkt, wie viel Spaß es macht, einen Rechner zu überreden, bestimmte Abläufe, Algorithmen und so weiter umzusetzen. Und ausgehend davon habe ich dann mit einem Studium begonnen. Und hier kommt jetzt gleich die Brücke zur Robotik. Ich wollte eben nicht direkt Informatik studieren, sondern die Algorithmen mit Interaktion mit der Umgebung verknüpfen. Da sollten also auch Sensoren, Aktoren und so weiter eine Rolle spielen. Und deshalb habe ich Maschinenbau studiert mit dem Bezug zur Automatisierungstechnik und bin dann aber danach in die Informatik in Magdeburg gewechselt, um dort zu promovieren. Dort habe ich dann auch ziemlich viel Projekterfahrung schnuppern dürfen, habe eine Juniorprofessur angenommen und bin dann auf dem Weg nach Freiberg gewesen, um hier seit 2018, wie du ja schon gesagt hast, die Softwaretechnologie und Robotik zu übernehmen.
Klingt schon mal echt spannend, wie es dich hier nach Freiberg ja verschlagen hat. Und ja, Softwaretechnologie und Robotik, wir steigen da einfach mal bei der Robotik ein. Vielleicht kannst du uns zu diesem Forschungsthema etwas Genaueres erzählen. Gab es bisher größere Herausforderungen, die euch bei diesem Forschungsthema begegnet sind?
Herausforderungen sind vielfältig und ich würde da mal mit den Schwimmrobotern anfangen. Das eine sind natürlich technische Fragen. Wie schaffen wir es, dass der Roboter von A nach B auf einem Gewässer fährt? Wie schaffen wir es, dass er Hindernisse erkennt, dass er automatisch Proben nimmt, biologische, physikalische, chemische Sensoren aktiviert und so weiter? Das eines der größeren Probleme ist in solchen interdisziplinären Teams und diese Arbeiten wurden gemeinsam mit anderen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern der Bergakademie angegangen, in einem solchen interdisziplinären Team zusammenzuarbeiten und letztendlich zu fragen, was meint denn der Gegenüber, die Gegenüber, wenn eine konkrete Aussage getroffen ist, wenn es um bestimmte Messfehler geht, was sind hinter den Begriffen für Bedeutungen verborgen? Und das war eine für mich insbesondere in der Anfangszeit sehr spannende Erkenntnisphase.
Okay, und ihr macht das also im Team sozusagen? Wie viele Leute, ja, oder aus wie vielen Leuten besteht denn euer Team, die da so an den Robotern herumbasteln und aktiv sind?
In der Arbeitsgruppe sind wir aktuell zu 8, aber die Schwimmrobotik ist da eher ein kleinerer Teil davon. Die zweite Säule unserer Forschungsarbeiten sind die fahrenden Roboter. Und da sind dann mehrere Mitarbeiter damit beschäftigt, letztendlich zu erkennen, ob eine Straße, ein Gehweg, ein Radweg, ja, wie eines der Projekte sagt, ready for robots ist. Denn im Unterschied zu geschützten Bereichen wie meinem Vorgarten, in dem ein Rasenmäherroboter fährt, oder einem Fabrikbetrieb, in dem Roboter bestimmte Logistikaufgaben wahrnehmen, ist es in einem innerstädtischen Szenario ja so, dass der Roboter ständig mit neuen Situationen konfrontiert wird. Da gibt es zusätzliche Hindernisse. Die einfachsten sind noch statische Mülleimer. Es tauchen Passantinnen und Passanten auf, Haustiere, diverse Varianten von Fahrrädern, die an Hauswänden angelehnt sind und so weiter. Zudem sind die Gehwege unterschiedlich dimensioniert, mit verschiedenen Pflasterarten belegt und so. Und diese Informationen versuchen wir zusammenzutragen, um dann im Vorfeld des Einsatzes eines Roboters Entscheidungen darüber zu treffen, mit welcher Geschwindigkeit kann man fahren, was wäre ein optimaler Pfad, um eine hohe Akzeptanz bei den Bürgerinnen und Bürgern vor Ort zu erreichen. Und dafür brauchen wir die Manpower in unserem Team.
Okay, und du hast ja jetzt erstmal die Herausforderungen angesprochen. Vielleicht kannst du uns mal etwas Genaueres darüber erzählen, was euch zu diesem Robotik-Thema, den Robotern, so inspiriert hat? Beziehungsweise, was ist denn eigentlich Sinn und Ziel von diesen Robotern?
Genau, ich hole wieder etwas weiter aus. In der Magdeburger Arbeit ging es hauptsächlich um Fehlertoleranz. Wir wollten also Systeme bauen, die besonders robust sind, robust im Hinblick auf Veränderungen der Umgebung, veränderte Einsatzbedingungen und Ähnliches. Und da haben wir dann nach einem schönen Anwendungsfall gesucht, der die Forschungsinteressen gut darstellt. Und dafür entstand ein autonomes Fahrrad, das ein Nutzer, eine Nutzerin zu einer bestimmten Stelle rufen kann, dort wie ein normales Fahrrad bedient, damit durch die Gegend fährt und es dann wieder entlässt. Das geschah insbesondere auch vor dem Hintergrund, dass bei Leihradsystemen 60% der Kosten durch die manuelle Neuverteilung realisiert werden. Das heißt, wir hatten also einen Roboter, der in einem innerstädtischen Szenario unterwegs ist. Und diese Idee haben wir weitergeführt, als wir hier nach Freiberg kamen und uns mehr darauf konzentriert, im Vorfeld zu fragen, ob ein bestimmtes Szenario denn an einem bestimmten Platz und die innerstädtischen Areale sind ja unterschiedlich dimensioniert, Sinn macht. Das heißt, wir fragen uns, ob ein Lieferroboter zum Beispiel in Freiberg eine Erfolgsgeschichte sein könnte. Sollte man über einen Pizzadienst nachdenken, der auf Roboter setzt? Oder ist es günstiger, dass bestimmte Geschäfte der Umgebung einzelne Waren in diesem Weg anbieten und damit gegenüber den Internetkonzernen auch konkurrenzfähig sind? In Schkeuditz haben wir in einem unserer Projekte gerade ausprobiert, wie gut ein Postbringdienst zwischen verschiedenen Standorten des Rathauses funktioniert. Bislang wurde das durch einen Mitarbeiter im Auto umgesetzt und dort fuhr nun mal der kleine Roboter zwischen den Häusern hin und her und brachte die Post.
Okay, jetzt stellt sich mir die Frage, sieht das auch so die allgemeine, oder die Allgemeinbürger so, dass es eher ein Vorteil ist, diese Lieferroboter sozusagen zu etablieren? Oder wie ist da das Feedback von den Bürgern und Bürgerinnen? Gab es da schon nicht so gute Resonanz? Oder erzähl doch mal, wie ist da eure Wahrnehmung?
Die Messfahrten, und wir haben insbesondere in 2023 sehr viele in Freiberg gemacht, die hatten wir zunächst so konzipiert, dass einer der Mitarbeiter oder einer der unserer Studierenden jeweils den Roboter begleitet. Das ist aus rechtlichen Gründen auch notwendig. Und wir haben bald eingesehen, dass wir das ergänzen sollten durch eine zweite Person. Denn es kamen so viele Fragen von den interessierten Bürgerinnen und Bürgern, dass wir einen zusätzlichen Interviewer letztendlich bereitgestellt haben, der dann über mögliche Anwendungsfälle, Risiken und Fragen diskutiert hat. Das wiederum war Ausgangspunkt für eine größere Befragung. Wir haben 1000 Fragebögen an Mieterinnen und Mieter in Freiberg vergeben, haben das gemeinsam auch mit einem entsprechenden Wohnungsinstitut durchgeführt und hatten eine ordentliche Rücklaufquote, 150 Fragebogen kamen zurück. Und was war den Freibergerinnen und Freibergern besonders wichtig? Wann an potenziellen Anwendungsszenarien? Ja, das eine war Schneeschieben. Ja, kann man verstehen, wenn wieder mal die Winterlandschaft über uns hereinbricht. Und das andere waren allgemeine Aufräumarbeiten, die die Bürgerinnen und Bürger den Robotern gern zugeordnet haben, wüssten. Also Müll einsammeln, umherliegende zum Beispiel E-Scooter aufräumen und Ähnliches. Das heißt, die Bürgerinnen und Bürger sehen durchaus den Vorteil in den entsprechenden Applikationen. Wir müssen uns aber natürlich sehr wohl fragen, was denn andere Faktoren der Akzeptanz sind. Niemand möchte um eine Hausecke herumgehen auf dem Gehweg und dann steht einem plötzlich ein 2,50 Meter großer Roboter gegenüber. Hier wird also die Frage sein, wie das Ganze von der Geometrie gestaltet wird. Was sind also die Regeln des Zusammenlebens mit den Robotern? Wie viele Roboter dürfen gleichzeitig sich in einem bestimmten Areal aufhalten? Und wenn das geklärt ist, so unsere Wahrnehmung, dann werden die Menschen auch mit den technischen Systemen eine positive Interaktion vollführen.
Okay, da lassen wir uns mal überraschen, wo die Reise mit den Robotern noch hingeht. Aber ihr habt ja nicht nur das Thema Robotik. Wie ich gehört habe, gibt es jetzt seit diesem Jahr, ich glaube Anfang des Jahres, das RoboLab. Vielleicht kannst du uns mal kurz einen kleinen Einblick darüber geben, was das RoboLab ist, was es dort zu sehen gibt und was dort so alles passiert.
Ja, nicht nur wir wollen mit Robotern arbeiten, sondern natürlich auch unsere Begeisterung weitergeben an die Studierenden, insbesondere natürlich im Studiengang Robotik, aber auch für die angewandten Informatiker und alle anderen, die sich für Programmierung, für Automatisierung interessieren. Und für diese Studierenden fehlten bislang letztendlich Räumlichkeiten, in denen ich meinen Lötkolben auch mal stehen lassen kann, in denen ich meinen Aufbau einer technischen Applikation vorbereiten und über mehrere Tage nutzen kann. Und um dieser Lücke in den Ausbildungsmöglichkeiten an der Bergakademie zu begegnen, haben wir dann uns entschlossen, ein Geschäft in der Burgstraße anzumieten und dort letztendlich gut sichtbar im Zentrum der Stadt eine entsprechende Arbeitsmöglichkeit einzurichten, die allen Studierenden der Bergakademie offen steht, in der auch wissenschaftliche Veranstaltungen, Lehre teilweise stattfindet und damit ein Fenster zur Bergakademie innerhalb des Stadtzentrums ist. Die möchte die Gelegenheit hier auch gleich nutzen, ein bisschen Werbung dafür zu machen. Immer donnerstags von 17 bis 18 Uhr gibt es mit der Reihe Bits und Bytes entsprechende Vorträge von Expertinnen und Experten aus der Informatik zu sehr unterschiedlichen Themen. Die Instagram-Darstellung hält Sie da auf dem Laufenden, was die aktuellen Ankündigungen betrifft.
Also ist das auch so eine Art Begegnungsstätte für jedermann? Also nicht nur Studenten und Studentinnen sollen dort hinkommen, sondern auch Bürger und Bürgerinnen aus Freiberg haben sozusagen die Möglichkeit, bei diesen Bits and Bytes-Vorträgen sozusagen teilzunehmen, zuzuhören und Einblicke in diverse Informatikthemen zu bekommen. Ist das richtig?
Ja, genau. Wir haben anhand von den Gesprächen mit unseren Stadtrundgängen am Roboter gemerkt, wie wichtig der Austausch für die Etablierung von solchen neuen Themen ist. Und deshalb versuchen wir eben im Labor das Gespräch zu suchen, Rückmeldungen zu sammeln, Anregungen mitzunehmen. Und dafür kündigen wir, wie gesagt, immer neue Themen an. Aber gleichzeitig ist das RoboLab natürlich auch das, in Anführungsstrichen, Hauptquartier von unseren Robotern, sodass man sich dort auch ein Bild machen kann, welche Entwicklungsprozesse diese nehmen, welche Daten bereits gesammelt wurden und was die aktuellen Forschungsperspektiven dazu sind.
Okay, und zum Schluss unseres Gesprächs würde ich jetzt aber gerne nochmal von dir wissen, welche zukünftige Entwicklung und welche Ziele du in den Forschungsbereichen beziehungsweise auch hier an der Universität anstrebst.
Ja, zum einen natürlich die Robotik weiter stärken und ausbauen. Die Bergakademie ist ja in ihrer Zusammenführung von verschiedenen Fachdisziplinen der ideale Nährboden, um mit der Robotik in anderen Fachdisziplinen spannende Forschungsfragen zu beantworten. Zum Beispiel hatten wir auch gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen aus der Geophysik Untersuchungen an Vulkanen durchgeführt. Das waren sehr beeindruckende Arbeiten, die dort realisiert wurden. Und diese Schritte möchte ich gern weiter ausbauen. Der zweite Punkt betrifft dann die Sichtbarkeit auch der Lehre. So wie mir, und ich hatte ja geschildert, dass da einige Zwischenstufen notwendig waren, um meinen Weg zu gehen, so wie mir geht es wahrscheinlich vielen Schülerinnen und Schülern nach dem Ende ihrer Ausbildung, sodass sich die Frage stellt, wie geht es jetzt weiter? Und hier glaube ich, dass wir als Bergakademie mit offenen Lehrmaterialien, also mit einer transparenten Darstellung der Dinge, die in einem Studium auf mich zukommen, die Brücken bauen können für ein tieferes Verständnis der Fächer. Was heißt das technische Informatik oder was heißt Analysis 1 in den konkreten Inhalten? um damit jeden zu befähigen, entscheiden zu können, ob das nun das Thema ist, mit dem man sich in den nächsten 40 Jahren seines Lebens beschäftigen möchte. Um das zusammenzufassen, letztendlich bin ich ein großer Verfechter davon, die Lehr-Lernmaterialien in weitem Maße zu veröffentlichen. Ein Aspekt sind reine Vorlesungs- und Übungsinhalte. Der andere, ein weiterer Forschungsgegenstand in unserer Gruppe, ist auch die Darstellung von Laboren, sodass diese von außen zugreifbar werden, dass man zumindest sich ein Bild von den Forschungsarbeiten daran machen kann. Das ist dann natürlich eng damit verknüpft, dass wir uns bemühen, mit anderen Universitäten einen solchen Austausch von Remote-Laboren zuzulassen, um eine maximale Nutzung von der vorhandenen Infrastruktur zu gewährleisten.
Super. Also vielen, vielen Dank für deine Zeit und für das freundliche Gespräch, was du uns gegeben hast und auch den Einblick, den du uns von den Forschungsthemen mitgegeben hast. Ja, wir hoffen, wir hören bald mal wieder was von dir und wünschen dir jetzt erstmal einen wunderschönen Tag.
Das war es auch schon mit unserer ersten EWI-Podcast-Folge. Vielen Dank fürs Zuhören. Weitere Informationen zum Institut für Informatik und zum Podcast findest du auf unserem Instagram-Kanal @tubaf.efi. Ich freue mich, wenn du auch in der nächsten Folge wieder mit dabei bist.